Dann legen wir los. Hallo zusammen. Freut mich, dass doch ein paar nicht in der Mittagspause sind, sondern noch hier in den Vortrag gekommen sind. Was ich euch jetzt hier in der nächsten knapp dreiviertel Stunde erzähle, ist die kondensierte Version eines längeren Workshops, den wir so einen halben, dreiviertel Tag lang üblicherweise geben. Ihr bekommt das Ganze jetzt hier im Schnelldurchlauf serviert und die Hands-on-Sessions, die werde ich jetzt dann eben übernehmen. Die übliche Botschaft, die ich eigentlich am Anfang von diesem Workshop überbringe, ist, wenn ihr Kubernetes um eigene Funktionalitäten erweitern wollt, dann ist das echt einfach. Und die übliche Reaktion, die dann am Ende kommt, ist so ein, das ist echt einfach, hätte ich gar nicht gedacht. Wenn ihr das schon wisst und wenn ihr mir das glaubt, dann ist eigentlich Ziel 1 hier schon erreicht. Dann könnt ihr eigentlich in den nächsten Vortrag gehen. Ansonsten erzähle ich euch, was es damit auf sich hat und wie das Ganze vonstatten geht, was ihr dazu wissen müsst, wie ihr vorgehen könnt. Heißt auch, wir werden nicht allzu arg in die Tiefe gehen. Das ist ein komplexes Thema, da kann man wahrscheinlich den ganzen Studiengang damit füllen. Aber Grundprinzip ist jetzt hier Operatoren bauen und zwar einfach. So, das war die wichtigste Message. Zweitwichtigste Message, Werbeblock. Ich bin von der Puzzle ITC, das ist ein Schweizer Unternehmen, seit 25 Jahren. Wir haben ungefähr 150 Members, hauptsächlich an unserem Hauptstandort in Bern. Es gibt auch noch Standorte in Zürich, in Basel und ich selber bin von der deutschen Niederlassung in Tübingen. Wir sind so als klassisches Softwarehaus entstanden über die Softwareentwicklung und nach haben sich dann da auch weitere Themengebiete drumherum entwickelt. So, man braucht dann halt auch ein bisschen System Engineering und heutzutage, wenn man Applikationsentwicklungen betreibt, braucht man eigentlich einfach auch eine Container-Plattform und deswegen haben sich hier auch die entsprechenden Teams entwickelt, die sich mit solchen Themen schwerpunktmäßig beschäftigen und nicht primär mit der Softwareentwicklung. Unsere Schwerpunktthemen hier in Deutschland, in Tübingen, da beschäftigen wir uns hauptsächlich eben mit System Engineering, mit Platform Engineering, also den Dingen, die ich jetzt hier näher beleuchten werde. Ansonsten, wir haben auch einen Stand hier vorne. Schaut nachher gerne mal vorbei, falls ihr noch Fragen habt, die wir jetzt hier im Vortrag nicht behandeln können. Ich selber bin da als Principal Architect und beschäftige mich hauptsächlich mit den drei großen K, Kubernetes, Keycloak und Kerberos. Das vierte K ist Ansible. Und zu Kerberos habe ich mit dem Kollegen Pröll auch mal ein Buch geschrieben und habe irgendwann gelernt, es ist schlau, sowas auch mal auf die Folien zu nehmen. Soweit zu mir. Und jetzt in dem Vortrag wird es mal ganz allgemein darum gehen, was sind denn eigentlich Operatoren im Kubernetes-Kontext? Dann warum möchte man vielleicht auch mal Operatoren selber bauen? Und dann gibt es noch ein paar Beispiele, wie sowas dann konkret aussehen kann auf Basis von Ansible und eben ein paar recht einfach gehaltenen Beispielen. So, also Punkt 1, was ist denn überhaupt so ein Operator? Das Ganze kommt ursprünglich von CoreOS, die sich dieses Konzept ausgedacht haben und auch diesen Namen Operator geprägt haben. Ein anderer Name, der sich gerade so ein bisschen oder den Red Hat als neuer Eigentümer von CoreOS gerade versucht so ein bisschen zu etablieren, ist eigentlich der Begriff Extension, Erweiterung, und der trifft es eigentlich ein bisschen besser. Es geht darum, die Kernfunktionalitäten, die Funktionalitäten, die Kubernetes als Plattform anbietet, einfach um zusätzliche Funktionalität anzureichern. Also Extension, Erweiterung ist so aus meiner Warte eigentlich so ein bisschen besserer Begriff als dieses bisschen sperrige Operator, auch wenn das natürlich mehr darauf hinweist, was denn das Ding am Ende, wie es funktioniert, denn es soll eigentlich das das Aufgabengebiet übernehmen, das früher ein Operator aus Fleisch und Blut eben übernommen hat. So ein Operator besteht prinzipiell aus zwei verschiedenen Bestandteilen. Das ist einmal irgendein Ding, das was tut. Das nennt sich Controller. Das läuft üblicherweise als ein oder mehrere Pods innerhalb der Plattform selber und macht das, was man auch von Kubernetes generell kennt. Also das schaut sich den aktuellen Zustand der Plattform an, schaut, wie ist denn eigentlich ein Zielzustand und versucht dann vom aktuellen auf den Zielzustand hinzuarbeiten, meist in einer Schleife, das nennt sich dann Reconciliation oder Reconcile Loop. Das ist so der eine Begriff, den man da wissen muss. Und so ein Controller muss natürlich auch irgendwoher die Information bekommen, was er denn eigentlich zu tun hat, wie sein Zielzustand aussieht. Und ja, im Kubernetes-Kontext ist es halt etwas, was ich immer gerne als Continuous YAML bezeichne. Man schreibt irgendwelche YAML-Manifeste und legt die der Kubernetes-API zum Fraß vor und die soll dann selber rausfinden, was ist denn zu tun, um das, was da deklarativ beschrieben wird, in so einem Manifest dann wirklich als Zustand herzustellen. Wenn man jetzt so einen eigenen Operator implementieren möchte, dann muss man der Kubernetes-API sagen, ja, welche Art von Konfiguration verstehe ich denn eigentlich? Womit kann mein Controller denn überhaupt was anfangen? Und das legt man hauptsächlich als Syntaxdefinition in sogenannten CRD oder Custom Resource Definition fest und kann darüber dann auch kommunizieren, ja, wie denn ein gewünschter Zielzustand aus Sicht des Operators beschrieben werden muss. So, wie wendet man das Ganze an? Also da gibt es in aller Regel eine Aufgabenteilung. Es gibt die Cluster-Admins, die sind dafür verantwortlich, so einen Operator verfügbar zu machen innerhalb des Clusters. Das heißt, die spielen die Custom Resource Definitions ein in den Cluster. Ab dem Zeitpunkt weiß dann die API, wie kann sie denn syntaktisch mit diesem neuen Ressourcentyp umgehen. Und sie sind dafür verantwortlich, die Controller-Pods zu starten. Wie gesagt, als übliche Workload im Cluster normalerweise. Und der dritte wichtige Punkt ist, Sie müssen der Plattform auch sagen, wer darf denn eigentlich diese neuen Ressourcentypen nutzen innerhalb des Clusters. Das heißt, es ist auch immer verknüpft mit neuen Rollen, neuen Role-Bindings, generell Berechtigungen, um zu sagen, ja, wer kann denn diese neue Funktionalität und wer darf sie überhaupt nutzen. Daraus ergibt sich dann auch die Zweiteilung. Es gibt dann andere User, gewöhnliche User oder berechtigte User, die jetzt in der Lage sind, sich diese neue Funktionalität innerhalb der Plattform wirklich nutzbar zu machen. Und das machen sie einfach so, indem sie eine sogenannte Custom Resource, CR, einspielen, genauso wie man normale Kubernetes-Ressourcen auch einspielt, also Deployment, Pod, was auch immer. Genauso gibt es dann jetzt einfach zusätzliche Funktionalitäten, zusätzliche Ressourcentypen, die werden in dem Manifest beschrieben und über das Manifest, über ein kubectl apply, kubectl create, sagt man der Plattform, ja, jetzt mach mal bitte. Und ja, dann legt der Controller irgendwann los und versucht es umzusetzen, was man ihm da vorgegeben hat. So, warum will man das Ganze jetzt in Form von Operatoren umsetzen? Ja, der Operator, dadurch, dass er die Kubernetes API nutzt, wie alle anderen Standardkomponenten auch, erfordert dadurch nicht, dass ich mir neue Arbeitsweisen angewöhne, sondern das ist eigentlich die natürliche, die native Art und Weise, wie man der Plattform sagt, dass sie, wie man ihr bekannt macht, wie man sie auffordert, Dinge in meinem Namen zu tun. Also das ist eigentlich der Standard, der natürliche Weg, hier neue Funktionalitäten umzusetzen. Und ja, ein Kernbestandteil von Kubernetes ist ja gerade das, was man als deklarative Konfiguration bezeichnet, also dass man einen Zielzustand beschreibt und der Plattform überlässt, wie sie diesen Zielzustand herstellt. Wenn man in Form von Apparatoren arbeitet, dann erbt man das sozusagen automatisch als Feature, dass man auch hier sofort die Möglichkeit hat, wie auch für alle Standardkomponenten mit deklarativen Methoden zu arbeiten. Dadurch, dass die Operatoren innerhalb des Clusters selber typischerweise laufen als Workload, spart man sich auch irgendwo eine externe Automatisierungsinfrastruktur aufbauen zu müssen. Also beispielsweise irgendeine CI/CD-Pipeline, die außerhalb des Clusters läuft und die alternativ irgendwelche Automatisierungsaufgaben vornehmen könnte, sondern stattdessen holt man die ganze Funktionalität wirklich auf die Plattform selber, die ja ohnehin schon da ist. Und ein weiterer Vorteil oder ein weiterer Grund, weshalb man Operatoren nutzen möchte, um zu automatisieren, ist die Art und Weise, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ich das möchte, dann arbeitet ein Controller standardmäßig immer so, dass er wirklich permanent erstmal den Ist-Zustand überwacht und auch sofort reagieren kann, wenn sich am gewünschten Zielzustand an der Customer-Ressource was ändert. Also das heißt, ich muss nicht auf externe Trigger warten, um wieder einen neuen Automatisierungslauf anzustoßen, sondern ich kann auch wieder die nativen Methoden innerhalb der Plattform nutzen und so wirklich eine permanente Überwachung sicherstellen. So, also das sind die Gründe, generell über Operatoren zu arbeiten und Funktionalitäten zu implementieren in der Plattform. Solche Operatoren gibt es häufig schon von bestehenden Softwareprojekten, die kann man einfach nutzen und man ist dann in der Lage, einfach nur über Custom Resources bestimmte Funktionalitäten anzustoßen innerhalb der Plattform. Aber wieso möchte man sowas jetzt wirklich selbst machen? Wieso reicht es nicht aus, einfach nur fremden Code, fremde Operatoren herzunehmen, sondern wann komme ich als Cluster-Admin wirklich in die Lage zu sagen, nö, ich will das jetzt auch mal selber machen. Ja, und da gibt es aus meiner Sicht im Wesentlichen drei Punkte. Also es ist sicher nicht nötig, immer mit Operatoren zu arbeiten, aber es ist immer eine Alternative, eine lohnenswerte Alternative zu anderen Arten der Umsetzung. Also beispielsweise, wenn ich, wie vorher schon angedeutet habe, bisher mit einer externen Automatisierung arbeite und eine GitLab-Pipeline habe, die irgendeine Cluster-Konfiguration für mich anstößt oder irgendwelche Applikationen deployt auf meinem Cluster, dann kann ich das genauso gut auch über einen eigenen Operator realisieren. Oder eine zweite interessante Alternative ist, wenn ich bestimmte Standardfunktionalitäten in der Plattform bereitstellen möchte, aber nicht jedem. Und die Art und Weise, wie ich diese Berechtigungen steuern kann mit Standardmethoden in Kubernetes, aber nicht ausreicht. Also Beispiel, ich möchte bestimmten Leuten erlauben, Container-Pods zu starten, aber möchte ihnen nicht die volle Freiheit geben, beliebige Pods zu starten, sondern sie sollen halt bloß eine ausgewählte Applikation starten dürfen. Oder zwei oder drei. Und die einzige Wahlmöglichkeit sind meinetwegen die Versionen des Container-Images, die sie auswählen können. Sowas mit Standardmethoden umzusetzen, ist relativ schwierig. Denn ich kann entweder sagen, ja, du darfst einen Pod anlegen oder du darfst keinen Pod anlegen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, aber dieses Image muss diesen und jenen Regeln entsprechen. Da brauche ich dann weitere Tools, weitere Werkzeuge innerhalb der Plattform, Policy Engines wie Kiverno und Gatekeeper und so weiter. Mit diesen Methoden kann ich sowas umsetzen. Oder Alternative B, ich schreibe mir meinen eigenen Operator. Und in diesem Operator, in der Custom-Ressource für den Operator, erlaube ich halt als Auswahl bloß, nee, du kannst hier bestimmte Versionen vorgeben. Und das daraus folgende Deployment, den Pod, der daraus erzeugt wird, den erzeugst du nicht selber, den erzeugt der Operator für dich. Und durch diese zwischengeschaltete Komponente ist sichergestellt, dass eben nur solche Workloads im Cluster laufen, die meinen Regeln entsprechen, ohne dass ich dafür eine externe Policy Engine brauche. Und statt der Policy Engine nutze ich jetzt wieder die gewöhnlichen RBAC, die gewöhnlichen Berechtigungsmechanismen meiner Plattform selber, indem ich dann einzelnen Users das Recht geben kann, ja, du darfst jetzt Custom-Ressourcen von diesem Typ anlegen und das bedingt dann gleich, du darfst die Workloads laufen lassen, die meinen Regeln entsprechen. Ja, und die dritte Alternative, bei der sich Operatoren anbieten, die ist aus meiner Sicht, ja, wenn man mit Konzepten arbeitet, die ich mal hier so Ad-Hoc-Automatisierung genannt habe. Also ich will irgendwas tun, irgendwas automatisieren und es gibt keinen richtig guten Weg, das zu tun. Ja, und dann klassischer Weg ist halt, ich schreibe mir mein Shell-Skript und lass das ausführen von irgendeinem Job, der mit einem Busybox Alpine Image läuft und irgendwas im Cluster macht. Das ist so die Zu-Fuß-Variante, mit der ich Dinge automatisieren kann. Oder ich klatsche irgendeinen Init-Container noch an meine Applikation mit dran, auch mit einem kleinen Shell-Skript oder was auch immer, um bestimmte Zustände herzustellen. Oder die schönere Variante ist dann eben, das Ganze über einen Operator zu automatisieren. Der Vorteil, der sich dann immer ergibt, ist, das Ganze funktioniert schön deklarativ und wenn ich mit GitOps-Methoden arbeiten möchte in meiner Cluster-Administration, also den Zustand meines Clusters, meiner Plattform als Ganzes in Git vorgeben möchte, dann matcht es einfach sehr schön, weil ich dann dann muss ich nicht mit Skripten arbeiten, sondern dann kann ich mit ganz normalen YAML-Manifesten arbeiten, wie für Standardfunktionalitäten in meiner Kubernetes-Umgebung ohnehin. Okay, soweit zu den Operatoren. Dann, ja, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich der Meinung bin, so ein eigener Operator würde sich eigentlich schon anbieten für meine Aufgabe. Wie mache ich es denn jetzt? Es gibt da eine Special Interest Group in dem Kubernetes-Projekt, die sich genau damit beschäftigt, wie eigentlich die Kubernetes-API weiterentwickelt wird. Und die hat eigene Subprojekte, die für die Operator-Entwicklung gedacht sind, die sich aber speziell auf die Operator-Entwicklung in der Programmiersprache Go darauf konzentrieren. Da gibt es ein paar Projekte, Controller Runtime, Controller Tools. Das Gesamtprojekt läuft so ein bisschen unter dem Schirm oder unter dem Namen des Subprojekts Cube Builder. Also das eine sind eher so die Bibliotheken, die so Best Practices implementieren für die Controller. Entwicklung und Cube Builder als technisches Projekt stellt so ein Development Kit und so ein Grundgerüst bereit, um eigene Operator zu erzeugen. Ist aber alles eben spezifisch für Go. Wenn man Go kann, dann ist das super. Das ist auch mit Sicherheit die flexibelste, die mächtigste Alternative. In der Praxis ist es halt häufig so, die Leute, die Cluster-Admins sind, die kommen eher so aus dem System-Engineering-Kontext, häufig, und sind jetzt typischerweise nicht so die Hardcore-Software-Entwickler und können jetzt mit Go nicht so viel anfangen. Da ist einfach die Einstiegshürde sehr, sehr hoch. Und an der Stelle setzt dann ein zweites Projekt, das sogenannte Operator Framework, an. Das nimmt diese Komponenten her, die bestehenden Komponenten aus diesem Cube Builder Projekt und erweitert die, setzt nochmal ein bisschen was drauf und versucht den Umgang mit Operatoren eben, wie eingangs schon erwähnt, einfach zu machen. Da gibt es zum einen den Operator Lifecycle Manager als Teil des Operator Frameworks, der kümmert sich ja um die Verwaltung, Upgrades, Installation, Berechtigungsmanagement für das Installieren, Deinstallieren, Upgrades der Operator. Die Basisinformationen, was es an Operatoren gibt, das muss auch irgendwo herkommen. Da gibt es dann das Operator Hub Subprojekt, das implementiert sozusagen die Serverkomponente für den Lifecycle Manager. Und dann gibt es noch das eigene Operator SDK, also das Entwicklungskit, das im Kern auf Cube Builder basiert, aber eben hier auch noch weitere Funktionalitäten mit implementiert, die über die Funktionen in die Go-spezifischen Funktionen hinausgeht. Und das ist der Teil, den ich jetzt im Folgenden so ein bisschen noch weiter vorstellen möchte. Es gibt natürlich nach wie vor auch die Möglichkeit, mit dem Operator SDK in Go zu entwickeln, aber es gibt da eben auch noch mehr Alternativen über sogenannte Plugins, die dann auch die Möglichkeit schaffen, statt Go beispielsweise Java als Programmiersprache zu verwenden oder wenn ich bereits Dinge automatisiert habe, für die es bestehende Helm-Charts gibt, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, um zu sagen, nimm mir meine Helm-Charts und baue mir einen Operator draus. Das heißt, ich muss nicht mehr mit einem Helm-Install und einem Value-File arbeiten, sondern das Helm-Install läuft dann sozusagen in der Plattform selber, in meinem Operator, und statt eines Value-Files packe ich die Informationen aus diesem Values-File in eine Custom-Ressource und übergebe die an die Kubernetes-API. Also da passiert nichts Magisches. Das ist im Wesentlichen ein Helm-Install, das innerhalb der Plattform ausgeführt wird. Oder es gibt dann noch die dritte Möglichkeit, nämlich Ansible herzunehmen, Ansible-Rollen, Ansible-Playbooks, um jetzt nicht in einer ausgewiesenen Programmiersprache oder einer Templating-Engine wie Helm, sondern eben mit einem Automatisierungstool Funktionalitäten zu implementieren. Außerdem gibt es dann von diesem Operator SDK noch die passenden Container-Images, die ich einfach hernehmen kann, meine eigenen Container davon ableiten kann, meine eigenen Images davon ableiten kann, anreichern kann. Auch diese Basis-Container werden innerhalb von dem Operator SDK gepflegt. So, also es gibt ein paar Alternativen. Warum denn jetzt ausgerechnet Ansible? Aus meiner Sicht ist es so, dass Ansible so gerade dann, wenn es einfach sein soll, so einen Sweet Spot bildet. Also es ist deutlich flexibler, umfassender, mächtiger als so eine Templating-Engine wie Helm. Umgekehrt ist es aber einfacher, bietet eine niedrigere Einstiegshürde im Vergleich zu Go oder Java, einer vollwertigen Programmiersprache. Speziell dann, wenn die Leute, die es umsetzen sollen, eben keine Softwareentwickler sind, sondern eher mit einem System Engineering Hintergrund daherkommen und ja vielleicht auch Ansible außerhalb des Kubernetes-Kontextes schon verwendet haben für die Automatisierung, mit Ansible schon vertraut sind. Und der vierte Punkt, bei dem sich Ansible wirklich als mächtiges Tool anbietet, das tritt immer dann auf, wenn ich zur Umsetzung der Funktionalitäten in meinem Operator irgendwie mit der Außenwelt außerhalb von Kubernetes kommunizieren möchte, also wenn ich irgendwelche Netzwerkswitches steuern möchte, wenn ich mit irgendwelchen Cloud-Providern reden möchte, mit Hypervisern oder mit irgendeiner REST-API, dann gibt es da häufig in dem großen Funktionsumfang von Ansible, in der Ansible-Welt, einfach schon fertige, vorgefertigte Module, die ich dann hier auch einfach neu nutzen kann und nicht das Rad von Grund auf neu erfinden muss. Okay, so viel zum Vorgeplänkel. Und jetzt schauen wir uns dann mal an, wie sieht sowas denn wirklich am konkreten Beispiel aus. Und jetzt verlassen wir hier mal die Folien und schauen, ob ich in der Lage bin, das hier wirklich mal in der Live-Demo zu zeigen, wie denn die Nutzung aussieht. Kann man das einigermaßen lesen in der Größe? Es ist ein bisschen viel Prompt vorne dran. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Also das Operator-SDK ist technisch ein Binary, das man sich runterlädt von der Projektseite. Und über dieses Binary wird eigentlich die wesentliche Funktion von diesem SDK gesteuert. Das erste, was man machen muss, also sollte vielleicht erstmal zeigen, hier ist ein nacktes Projekt. Das ist dem SDK mal zu sagen, ja, ich will jetzt wirklich mal hergehen und will Operator implementieren. Und das braucht im Wesentlichen zwei Informationen, nämlich ich muss ihm sagen, welcher Namensraum soll denn verwendet werden für die Ressourcen, die hier belegt werden, der Konvention folgend, nehme ich da meine eigene DNS-Domain und so ist sichergestellt, dass ich hinterher mit Namen arbeiten kann, die nicht in Konflikt sind mit Leuten, die auf die Idee kommen, eine ähnliche Funktionalität zu implementieren. Genau. Und ich muss hier schon mal sagen, welche Plugins will ich denn verwenden. In unserem Fall wollen wir mit Ansible arbeiten, also installieren wir das Ansible-Plugin. So, und jetzt sind hier ganz viele Dinge schon passiert. Schauen wir uns gleich im Detail an. Aber das ist jetzt wirklich bloß die Basis für die weitere Arbeit. Jetzt geht es darum, wirklich den ersten Operator zu implementieren und in dem Operator-SDK-Sprech implementiere ich hier eine neue API. Also das ist das, was hinterher dann in Form einer Custom Resource benutzt werden kann. So, dann machen wir das. Der erste Operator, den wir bauen, das ist soll ein ganz simpler Operator sein. Der soll nämlich einfach nur eine Config-Map anlegen, in der alle Variablen aufgelistet sind, auf die Ansible aktuell Zugriff hat. So, das heißt, was muss ich hier sagen? Ich muss irgendeine API-Group vorgeben, in der mein Operator leben soll. Das ist ein Teil dessen, was man in Kubernetes Ressourcen als API-Version dann kennt. Also da ist vorne immer eine API-Group und hinten mit Slash getrennt eine Version. Diese Informationen gebe ich hier vor, weil es Beispiele sind, wähle ich jetzt hier mal als Gruppe die Gruppe Samples. Die wird dann zusammengefügt mit der Domain, die ich hier oben angegeben habe, um es wirklich eindeutig zu machen. Version, folgen wir mal der Kubernetes-Konvention, das ist eine Alpha-Version, die erste Alpha-Version meines Operators, dann der Name, also das, was dann als Kind meiner Custom-Ressource auftaucht, soll Ansible-Vars heißen und das SDK soll mir gleich eine passende Ansible-Rolle dazu erzeugen, die ich dann hinterher noch mit meiner, ja, wie es immer so schön heißt, Business-Logik füllen kann. So, nicht vertippt, das ist schon mal der erste Schritt. Was ist jetzt hier passiert? Hier ist, wenn man es sehen kann, Farbe ist nicht optimal, also hier ist ein Unterverzeichnis Roles entstanden. Und ja, das ist eigentlich so das normale Grundgerüst, wie man es auch von reinem Ansible kennt, für eine Ansible-Rolle. Und das, was ich mir jetzt hier anschaue, ist unterhalb von Tasks die Main-YAML. Und was mache ich da? Ich sage, was ich tun will. Der wichtigste Punkt ist, es gibt ein Modul namens K8S. Und mit diesem Modul kann ich weitere Kubernetes-Ressourcen anlegen. Das ist sowas wie ein kubectl create oder kubectl apply. Hier gebe ich dann eine Definition vor. Ich will eine config map anlegen. In einem bestimmten Namespace mit einem bestimmten Namen. Und hier kommt dann zum ersten Mal eine Besonderheit. Denn hier bekomme ich Informationen von diesem SDK oder von dem Controller bereits übergeben in einer speziellen Ansible-Variable, Ansible-Operator-Meta. Da wird mir übergeben, für welche Custom-Ressource mein Operator aufgerufen wird. Und zwar kann ich da rauslesen den Namespace, in dem eine Custom-Ressource angelegt wurde und den Namen. So, und jetzt legen wir einfach eine gleichnamige Config-Map an, im gleichen Namespace. Geben der irgendwelche Daten und hier lassen wir uns über die Ansible-Standard-Variable was einfach den kompletten Satz an bekannten Variablen ausgeben und lassen den vielleicht noch ein bisschen schöner formatieren, um uns das hinterher genauer angucken zu können. So, und das war es im Wesentlichen. Das ist so ein erster minimaler Operator, den wir hier implementiert haben. Der halt nichts anderes macht, als auf Basis einer Custom-Ressource eine Config-Map anzulegen. Ich habe hier ein kleines lokales Kubernetes am Laufen, ein Kubernetes in Docker als lokale Testumgebung. Zu dem Zweck mache ich noch ein paar Anpassungen, die jetzt wirklich spezifisch sind für die Umgebung, um jetzt gleich nicht immer so viel tippen zu müssen. Das müsst ihr euch nicht so genau anschauen. Wenn ihr eine ähnliche Umgebung habt, dann schaut auf den Folien. Dann könnt ihr das ebenso verwenden. So, also die wesentliche Besonderheit ist hier, dass ich keine externe Registry für meine Container-Images verwende, sondern dass ich meine Container-Images lokal gleich in dieses Kubernetes in Docker importiere. Das funktioniert in der Umgebung ein bisschen anders als normalerweise. Deswegen gibt es da keine Vorbereitung durch das SDK. So, wie baue ich jetzt einen Operator? Es gibt hier, wie gerade schon gesehen, ein zentrales Makefile. Da sind ganz viele Targets einfach schon vorbereitet. Und ich kann jetzt hier sagen Docker Build. Da wird ein Basis-Image von dem Operator-Framework hergenommen und es werden da ein paar Standard-Collections importiert, ein paar zusätzliche Konfigurationsfiles, die wir uns gleich näher anschauen. Und vor allem wird meine Rolle importiert, die ich gerade implementiert habe, also dieser eine Task im Wesentlichen mit dem K8S-Modul. So, normalerweise würde ich dieses gebaute Image jetzt in eine Registry laden, um das extern verfügbar zu machen. Jetzt stattdessen hier pushe ich das in meine Kubernetes in Docker-Umgebung. Das dauert einen Moment. Und wenn das dann durch ist, dann kann ich meinen eigentlichen Operator in diese Kubernetes-Umgebung einspielen und kann sagen, okay, starte bitte dieses Container-Image, das ich gerade gebaut habe, als normales Deployment. Außerdem muss ich noch die Custom Resource Definition einspielen, die mir das Operator SDK jetzt schon erzeugt hat. Das sind so die beiden wesentlichen Parameter. Ein bisschen RBAC ist noch mit dabei. Und auch dafür gibt es ein bereits vorbereitetes Target, make deploy, das dazu da ist, ja, diesen Operator mit allen nötigen Komponenten in meinen Zielkontext, in meinen Kubernetes einzuspielen. So, und jetzt, das wäre wirklich im Prinzip schon alles, was nötig ist für einen funktionsfähigen Operator. In diesem Fall ist es das noch nicht. Und das sehen wir, wenn wir jetzt einfach mal versuchen. Ja, ich zeige es erstmal anders. So, was hier schon vorbereitet ist, ist so eine Custom-Ressource, die jetzt mein Operator als neue Funktion in Kubernetes zur Verfügung stellt. Das wäre jetzt eine Beispielressource, Ansible VARs in der genannten API-Group, also Samples Puzzle CH in unserem Fall. Die hat die üblichen Metadaten, Labels könnte ich auch weglassen, das ist optional, also es braucht natürlich einen Namen, Namespace ist nicht vorgegeben und das Backfield, ja, da kann ich was... Ups, okay, danke. Funktioniert es hoffentlich besser. Und normalerweise würde ich jetzt hier im Spec-Teil in normalen Kubernetes-Ressourcen jetzt genauer meinen Zielzustand beschreiben. In dem Fall nehme ich einfach einen leeren Spec-Teil, gebe nichts vor und schaue, was mal passiert. So die einfachste Custom-Ressource, die man sich denken kann. Und das spielen wir jetzt mal ein. Und sollten sehen, was passiert, wenn nichts passiert. So, Teil 1 hat schon mal geklappt. Also ich habe jetzt wirklich eine Custom-Ressource vom Typ Ansible VARs eingespielt. Also mein Kubernetes kennt jetzt diesen neuen Typ. Und wir können jetzt auch schauen, was passiert, wenn ein Fehler auftritt, wenn der Ansible-Operator in einen Fehler läuft. Ich bekomme jetzt hier im Statusfeld meiner Custom-Ressource ein paar Informationen über den Ansible-Lauf, der jetzt hier im Hintergrund passiert ist, innerhalb des Operator-Pods, des Controller-Pods. Das ist eine Zusammenfassung des Ansible Playbook Runs letztlich. Und hier in dem Fall erhalte ich jetzt eine Ansible-Fehlermeldung, dass er zwar versucht hat, jetzt hier eine Config-Map anzulegen, das aber noch nicht darf. Und das liegt an den RBAC-Einstellungen. Also so ein Controller ist auch nur letztlich eine ganz normale Workload innerhalb von Kubernetes, die mit einem Service-Account läuft. Und dieser Service-Account hat innerhalb von Kubernetes bestimmte Berechtigungen. Standardmäßig wird hier eine Rolle angelegt für diesen Service-Account. Diese Rolle erlaubt bestimmte Dinge. Beispielsweise darf der Operator dann beliebige Secrets auslesen, anlegen, Pods auslesen, anlegen, aber, also er darf relativ viel, Deployments und so weiter, aber was er nicht darf, sind kurioserweise Config-Maps lesen oder anlegen. Also alle Geheimnisse dürft er lesen, aber Config-Maps muss man ihm explizit erlauben. Dann machen wir das hier noch. So, nochmal eine Rolle, den Operator deployed. Und jetzt schauen wir mal, ist er von alleine gelaufen? Genau, also sehe ich auch, jetzt habe ich hier ein OK drin stehen. Das heißt, der Operator hat es permanent neu versucht, hier diesen Zielzustand herzustellen, und sobald dann die Berechtigungen da sind, dann klappt es auch. Und das heißt, wir können uns jetzt hier mal anschauen, was denn so eine Rolle, die innerhalb eines Ansible-Operators dann ausgeführt wird, was die an Informationen erhält. Also gucken wir uns mal an, was jetzt hier in dieser Config-Map landet. Wir sehen hier eine Ansible-Variable, die ein bisschen Yoda-Style benannt ist, wie ich auch meine Custom-Ressource selber benannt habe, also mit der API-Group vorne, der Kind hinten, mit Underscores getrennt, und da ist der komplette Inhalt der Custom-Ressource, so wie sie in Kubernetes angelegt ist, dann nochmal enthalten. Also das heißt, ich habe hier innerhalb von Ansible direkt Zugriff auf das, was mir der User innerhalb seiner Custom-Ressource übermittelt hat. Also ist das Gleiche, was ich vorher auch mit dem kubectl-get auf das Ansible-Vars erhalten habe. Es gibt nochmal eine extra Variable, die nur einen Ausschnitt davon zeigt, nur den Spec-Teil meiner Custom-Ressource, der ist in unserem Fall leer. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Ansible-Variablen, die so Standard-Variablen sind, also die in jedem normalen Ansible-Playbook-Lauf auch auftreten. Dann ein bisschen spezieller ist hier das Ansible Operator Meta. Habe ich vorher schon erwähnt, das sind Name und Namespace der zugeordneten Custom-Ressource, also für die dieser Reconciliation-Lauf des Controllers gerade durchgeführt wird. Und dann auch wieder ganz viele Standard-Variablen-Namen, die man in Ansible generell kennt. Das Ganze auch nochmal nicht nur als VARs, sondern auch noch als Host-VARs für Localhost. Und ich denke, das waren die entscheidenden Dinge. So, und das war jetzt für eine ganz simple Custom-Ressource ohne Inhalt. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, wenn wir dieser Custom-Ressource auch wirklich ein Spec-Feld geben. So, mal einfach nur ein String, eine Liste. Ja, müsste so passen. Irgendwie sowas. Und jetzt müsste es noch einen Moment dauern, dann sollte der neue Zustand hier auch auftauchen. So, und also zum einen sehe ich jetzt das, was ich hier im Spec-Teil vorgegeben habe, in diesen komplexen Variablen, die mir einfach nur den Inhalt meiner Custom-Ressource widerspiegeln. Und zum anderen bekomme ich das aber auch direkt als Ansible-Variablen übergeben. Also was hier technisch passiert ist, es findet ein Ansible-Playbook-Lauf statt, und alles, was ich in dem Spec-Teil der Custom-Ressource angebe als Variablen, das wird einfach als Extra-Variablen übergeben an meinen Ansible-Playbook-Lauf. Und ich kann deswegen in meiner Ansible-Automatisierung dann direkt darauf referenzieren, ohne noch irgendwelche Kopfstände machen zu müssen. Also das heißt, ich habe hier als Beispiel diese String-Variable, Listen tauchen auch als Listen auf. Das sieht man hier unten. Das sind jetzt hier Listen aus Ansible-Sicht. Und auch diese Dictionaries werden so an Ansible übergeben. Oder zumindest fast. Also es gibt hier eine kleine Gemeinheit, die aus meiner Sicht ein furchtbarer Default ist in diesem SDK. Ihr habt vielleicht vorher gesehen, MyKey habe ich in Camel Case angegeben, wie es in Kubernetes eigentlich so die übliche Nomenklaturkonvention ist. In Ansible ist ja eher Snake Case mit dem Underscore üblich und deswegen gibt es einen furchtbaren Default, der automatisch die Kubernetes-Konvention auf die Ansible-Konvention anpasst und mir hier einfach hinterrücks so ein paar Inhalte konvertiert. Also aus einem MyKey in Camel Case in meiner Spec wird plötzlich in meinem Ansible-Playbook-Lauf ein MyKey mit Underscore. Das ist so ziemlich das erste, also die größte Gemeinheit aus meiner Sicht, der dämlichste Default und etwas, was man dem SDK auch austreiben kann, mit dem ersten, was ich eigentlich immer mache in jedem Projekt. Mit dieser Einstellung in einer Datei, die wir uns noch nicht angeschaut haben, die eigentlich die zentrale Datei ist, die die Verknüpfung herstellt zwischen Ansible-Welt auf der einen Seite und Kubernetes-Welt auf der anderen Seite. Das ist die Watches-YAML. Und da lege ich eigentlich fest, welche Custom-Ressource, also welche Group und Kind, wird denn verknüpft mit welcher Ansible-Rolle? Also was soll passieren, wenn eine Ressource von diesem Typ angelegt wird, wenn mein Operator merkt, es gibt eine neue CR namens Ansible Vars und hier über diese Datei sage ich ihm, dann führ bitte die Rolle Ansible Vars aus. Okay, angesichts der Zeit würde ich sagen, lassen wir es hier mal mit der einfachen Demo bewenden.
Und kommen zur Fragerunde.
Ja. Gibt's genau, also man, lass mich noch zwei Sätze sagen. Das war jetzt einfach nur das K8S-Modul, was wir uns angeschaut haben. Damit kann man das tun, was man mit einem kubectl apply create macht. Es gibt noch weitere Module, mit denen man dann andere Ressourcen abfragen kann. Ganz wichtig ist eigentlich, wenn man Zustand verwalten möchte, eigenen Operator-Zustand, dann kann man dafür das Modul k8s-status verwenden und damit kann ich dann den Statusteil meiner eigenen Ressource dazu nutzen, um irgendwelche Informationen reinzuschreiben, die der User nicht selbst unter Kontrolle hat. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. CRD hatten wir uns jetzt nicht genauer angeschaut, das ist aber auch nicht spezifisch für Ansible-Operatoren. Das würde ich jetzt hier auch Damit würde ich es jetzt auch dabei bewenden lassen. Und ihr glaubt mir hoffentlich, dass es echt einfach war, einen sehr einfachen Operator zu implementieren. Genau, ein paar Referenzen habe ich euch noch in die Folien gepackt. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, dann entweder hier oder nachher am Stand dann gerne.
Also wir haben noch ein paar Minuten. Also los. Genau, winken und ich komme zu euch und gebe euch ein Mikro.
Genau, also ich habe zu dem K8S-Info-Part noch eine Frage. Läuft der Operator in der Loop? Also erkennt er dann zum Beispiel, wenn ich eine Custom-Ressource gelöscht habe, automatisch?
Ja.
Und also in welchem Intervall passiert das oder kann man das einstellen?
Man kann ein Intervall vorgeben und sagen, diese Loop soll wirklich alle 30 Sekunden laufen oder je nachdem, wie ich das brauche. Standardmäßig ist es so, dass der Operator einen Watch hat auf die ihm zugeordneten Ressourcen und immer wenn sich was ändert an einer Ressource, also ihr habt ja vorher gesehen, ich habe einen kubectl-edit gemacht und auch diese Änderung wird dann rein von der API erkannt, der Watch bekommt einen Trigger, dass sich was geändert hat und das löst dann auch einen neuen Playbook-Lauf aus. Oder generell, auch wenn das Playbook zurückliefert, dass es was geändert hat, dann ist es auch ein Trigger, um nochmal einen neuen Loop anzustoßen. Und zum Löschen, Da gibt es auch eine Funktion im SDK, wenn ich jetzt diese Custom-Ressource lösche, dann wird auch automatisch, ohne dass ich irgendwas coden musste, dann wird automatisch auch die zugeordnete Config-Map gelöscht. Das funktioniert dadurch, dass da eine sogenannte Owner-Reference automatisch injiziert wird in die Ressourcen, die mit dem K8S-Modul angelegt werden. Und das über diese Einstellung, über diesen Parameter, kann dann der Garbage Collector in Kubernetes selber arbeiten und sagen, okay, der Owner fehlt, der Owner ist gelöscht worden, dann werden auch automatisch alle geownten Ressourcen auch aufgeräumt.
Gibt es die Folien irgendwo online?
Bitte?
Gibt es die Folie irgendwo online?
Den Vortrag? Noch nicht, aber ich werde sie auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Ich denke, die werden dann nachher im Programm wie üblich.
Das Video und die Folien landen irgendwo auf den CLT-Webseiten. Ja. Es ist schwer, die nicht zu finden.
Hallo, danke für den Vortrag. Du hattest vorgestellt, dass man so Init-Container auch als Operator machen könnte. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das so am besten gemeint ist.
Ja, also ich meinte damit nicht, jeden beliebigen Init-Container kann man doch einen Operator ersetzen, sondern wenn Init-Container irgendwelche spezifischen Funktionen übernehmen, wie beispielsweise
Beispiel mal eine Datenbank aufsetzen oder so.
Bitte?
Datenbankschema einspielen.
Zum Beispiel sowas. Also statt das über einen Init-Container zu lösen, kann ich auch sagen, nee, ich schreibe einen Operator, der darauf wartet, dass die Applikation hochgefahren ist und dann einfach die REST-API von meiner Applikation anspricht oder die Datenbank anspricht und sagt, ja, jetzt wird das Schema eingespielt oder irgendwelche Initialisierungsdaten werden eingespielt.
Okay, also ist denn schöner, weil er den State so ein bisschen managen kann?
Okay. Ja, genau, aber das ist dann wirklich sehr vom konkreten Anwendungsfall abhängig. Aber es kann auf jeden Fall eine Alternative sein für etwas, was gerne auch mal über so Init-Container realisiert wird.
Okay, danke schön.
So war es gemeint.
So, noch Fragen? Dann danke auf jeden Fall.